Preis dem Herrn, liebe Geschwister. Ich bin Gott von Herzen dankbar, auch heute wiederum hier zu sein. Und auch die schönen Lieder wieder zu singen und Gott ein Lob und Dank aussprechen. Auch durch diese Lieder, dieses Versprechen, diese Entscheidung zu treffen, treu, ja treu möchte ich dir dienen. Das ist so ein, auch die Überschrift lautet, mein Entschluss. Und ich möchte auch von Herzen Gott dankbar sein, auch, Bruder Arthur hat es ja schon angesprochen, auch dafür, dass er uns auch diese letzte Woche bewahrt, beschützt, behütet hat und seine Liebe uns erzeigt hat, indem er das Wetter uns gegeben hat. Er hat auch seinen Segen über uns ausgeschüttet, auch in dem, als wir das Wort betrachteten, ja, und uns vertieften mit den Kindern und ja, dieser Samen auch streuen durften. Und dass er auch beschützt, bewahrt hat, dass nichts geschehen ist, auch, ja, es können auch viele Unglücke auch geschehen, aber trotz allem hat Gott seine schützende Hand über uns gehalten und seinen Segen gegeben. Dafür sei ihm Lob und Dank. Und wir haben ja auch dafür gebetet und ihr Geschwister habt auch die ganze Zeit für uns gebetet und man hat einfach auch diesen Segen gespürt. Und auch dieses Wort, dieser Entschluss, mein Entschluss, Jesus treu will ich dir dienen, denn du gabst dich ja für mich. Immer treu für dich nur leben, denn du lebst das einst für mich. Wenn um mich die Stürme toben, die zum Besten du mir schickst, will ich dich doch herzlich loben, deine Liebe mich erquickt. Sollte ich gleich wie die Märtyrer auch Gefängnis, Spott und Hohn ernten in dem Dienst der Liebe, habe ich doch dich zum Lohn. Jesu, dich will ich erhöhen, selbst nicht gelten und nicht sein. Deiner Stimme will ich folgen, dir mein ganzes Leben weihen. Also ein Entschluss. Und ich glaube, dass jeder, der hier auch sich befindet, mancher vielleicht auch vor diesem Kampf steht, die Entscheidung zu treffen, wirklich sich ganz dem Heiland auch weihen. Und es bedeutet auch, wie er im dritten Vers auch sagt, sollte ich gleich wie die Märtyrer. Auch Gefängnis, Spott und Hohn. Ja? Es ist so leicht gesungen, aber in der Wirklichkeit. Wir haben mit den Kindern auch ein großes Feuer gemacht, am Lagerfeuer gesessen. Und im Gespräch mit Bruder Arthur haben wir auch so gesagt, ja, wie schlimm ist das, wenn jemand um Jesu Christi willen, dass er sich bekannt hat zu Jesus. Wie viele mussten sein Leben am Scheiterhaufen geben, also verbrannt am lebendigen Leibe. Und man hat oft auch nur so gesagt, entsage dich. Ja, bring ein Opfer für die Götter, nur ein Körnlein schmeiß hinein, dann wird es schon gelten. Aber sie sind treu geblieben. Und im Chor singen wir, treu, ja treu will ich dir dienen. Treu in Leiden und in Not, treu für deine Wahrheit kämpfen, treu dir sein bis in den Tod. Diesen Entschluss, treu bleiben, dem Heiland in allen Umständen unseres Lebens und das ist ja ein wichtiger Entschluss und eine wichtige Entscheidung in unserem Leben. Wenn wir schon diesen Weg betreten, wenn wir schon Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir es ganz aus unserem ganzen Herzen tun. Sonst ist es alles umsonst. Sonst sind wir nur eine klingelnde Schelle, die nur einen Ton gibt von sich. Aber selber der Körper ist kalt, hart, ja, und hat kein Leben in sich, ist tot. Darum lasst uns, Geschwister, auch das Wort Gottes noch einmal betrachten und es doch so ernst nehmen mit unserer Seelenheil, mit unserem Seelenheil, vor allem auch diesen Entschluss zu fassen, dem Heiland zu dienen in allen Umständen unseres Lebens, nicht nur wenn uns gut geht, alles läuft glatt, sondern auch in solchen Situationen, wo Probleme auftreten, Schwierigkeiten, wo wir Kämpfe haben mit den inneren Feinden, haben wir heute schon gehört in der Einleitung. Und ich möchte auch uns ein Wort lesen, wo ich auch, wie Bruder Arthur gesagt hat, man hat ja das Wort ein bisschen näher betrachtet, auch vom Leben von David betrachtet, verglichen auch wiederum mit dem neuen Bund. Jesus hat uns was Besonderes gebracht und durch seinen Tod am Kreuz hat er die Möglichkeit jedem Einzelnen eröffnet, den Zugang zu Gott persönlich, ja, mit ihm persönlich zu reden und Jesus als unseren Retter anzunehmen, unsere Sünden ablegen und auch in unserem christlichen Leben siegreich zu gehen, ohne die Sünden, liebe Geschwister, ohne dass wir uns vor Gott versündigen, verschulden. Es ist möglich, das Wort Gottes sagt es. Durch die Kraft des Geistes können wir jeden Feind besiegen, jeden Riesen, der uns in dem Weg sich stellt. Und oft scheint es vielleicht auch ein großes Problem zu sein. Aber lasst uns betrachten das Wort. Und ich möchte auch ein bisschen so tiefer, ja, ein bisschen betrachten. Auch das Leben von David möchte ich so herausgreifen, auch die Erfahrung, die er gemacht hat mit Gott und was ihn so gestärkt hat im Glauben und warum er so entschieden war. Trotz allem, trotz Niederlagen, wir haben heute gehört, trotz Niederlagen, wir sind Menschen und können auch in Schwierigkeiten geraten. Nur dann, wenn wir uns von Gott entfernen, wenn wir Jesus nicht mehr anrufen, wenn wir lau und träge werden, dann werden wir unterliegen. Aber wenn wir wachen, wenn wir beten, wenn wir im Vertrauen auf den Herrn voranschreiten, suchet in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben. Das ist ein wichtiger Punkt. Und in Epheser 6, Vers 10 bis 11, in Epheser 6, 10 bis 11. Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an den Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Was für Stärke gibt Gott uns? Was verleiht Gott uns? Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, hab keine Angst. Ich gehe, aber ich werde euch einen Tröster geben. Ich werde euch jemand senden, der euch auch diese Furcht nehmen wird. Glaubst du das, liebe Seele? Das müssen wir uns einfach so auch die Frage stellen, glaube ich das wirklich fest? Ja, was ist Glaube, meint einer oder der andere. Oder die Zweifel kommen, glaube ich auch wirklich? Habe ich auch wirklich diesen festen Glauben an den Herrn? Wir sehen ja Gott nicht. Wir haben es auch mit den Kindern so sichtlich. Auch es gibt ja das, was wir sehen, ist auch ein bestimmter Glaube. Ja, wir glauben, dass es Bäume gibt, wir sehen die ja auch. Ja? Wir glauben, dass auch die Natur und alles, was wir sehen um uns, ist auch ein bestimmter Glaube. Es ist aber auch ein Glaube, wenn jemand uns irgendeine Geschichte erzählt, wenn in einer Stadt, wenn uns jemand sagen würde, in Hamburg ist da vielleicht ein Haus abgebrannt, 10 Leute sind gestorben, glauben wir dem? Ja, wir glauben. Ja, er kann uns auch Beweismittel zeigen. Er sagt uns zum Beispiel, ja, es steht in dieser Zeitung oder in dieser Nachricht, habe ich es gelesen. Wir glauben das, das ist der Glaube. Ohne Glaube ist der Mensch tot, ja, in dem Sinn. Weil er muss an irgendwas glauben. Und darum sucht der Mensch auch irgendwie sich irgendwo an irgendwas sich klammern und an irgendetwas zu glauben. Der eine glaubt an sein Können, ja, er hat vielleicht hoch gelernt, er glaubt daran und dementsprechend handelt er auch. Und wir glauben täglich, liebe Geschwister. Aber an den lebendigen Gott zu glauben, zu sehen, das, was vielleicht einem oder den anderen verborgen ist, gerade diese Kraft Gottes, liebe Geschwister, sie ist mit nichts zu fassen. Man kann nicht sagen so, aber man sieht diese Kraft, wenn jemand in diesen Kämpfen steht, wenn jemand in Krankheit ist, die Geschwister beten, die Kraft Gottes, ja, wirkt und der Kranke wird gesund durch den Glauben. Und wir sehen, Jesus hat es ja sehr oft gesagt. Wer Glauben hat wie ein Senfkorn, man muss nicht groß glauben, aber nur glauben an das, dass es diese Kraft gibt, dass es was existiert, dass eine Allmacht Gottes da ist. Und wenn wir an diese Allmacht Gottes glauben und glauben auch dem Worte Gottes voll und ganz, ohne Wenn und Aber, oder vielleicht uns vielleicht noch Gedanken machen in dem Sinn, ja, es ist doch vielleicht doch von den Menschen geschrieben und es ist vielleicht so und jenes und versucht dann, ja, wie die Meereswoge hin und her wie eine Welle, dann sind wir unbeständig, sagt Apostel Paulus, ja, oder Jakobus sagt es, da sind wir unbeständig in dem. Darum lasst uns wirklich es so zu Herzen nehmen. Und ich möchte uns jetzt mal auch die Geschichte vor Augen führen von David und Goliath. Das haben wir so auch mit den Kindern betrachtet. Und wirklich, diese beiden Gegensätze. Ja? Wir lesen das in 1. Samuel 17, 1 bis 58. Ich möchte jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber so einige Ausschnitte davon. Ja? Wir sehen, dass Goliath war eigentlich ein Gottloser, ein Unbeschnittener, wie damals es gesagt wurde, ein Götzendiener, ein Philister. In Augen Gottes waren die ja, in dem Sinn Sünder. Und das Volk Gottes stand da. Saul hat sein Heer aufgerichtet und wartete. Da kam dieser Riese Goliath. Ja, man hat ungefähr so die Größe von 2,95 Meter. Und höhnte dieses Volk Gottes. Er sagte im 1. Samuel 17, Vers 10, Und der Philister sprach: Ich habe heutiges Tages dem Herrn Israel Hohn gesprochen. Gebt mir einen und lasst uns miteinander streiten. Wem hat Goliath hier gehöhnt? Er hat Gott, den lebendigen Gott, gehöhnt, hat ihm auch ein Hohn ausgesprochen und sagt: Was seid ihr denn für Krieger? Und im 11. Vers lesen wir, dass Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Ja? Fürchteten sich sehr. Und wieso? Saul war ja auch einer vom Volk Israel. Er war ja eingesalbt. Aber Saul ist zu damaliger Zeit schon gefallen gewesen. Er ist von Gott gewichen. Samuel hat ihn verlassen und sie fürchteten sich. Seht mal, die Kraft Gottes wich von Saul. Und wir lesen später, die Israeliten fürchteten sich. Ja, im Vers 23 und 24 lesen wir: Und da er noch mit ihnen redete, siehe, da trat herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gat, aus den Philister her und redete wie vorhin, und David hörte es. David hat es gehört. Aber jeder Mann in Israel, wenn er den Mann sah, floh er von ihm und fürchtete sich sehr. David, ein einfacher Junge, man kann sagen, ein Knabe, ein Jüngling, man schätzt ungefähr von 17 Jahren, unerfahren, ein Hirte. Als er den Auftrag von seinem Vater erledigt hatte und zu seinen Brüdern kam und wollte sie besuchen, hörte er diese Worte. Es traf ihn ins Herz. Warum? Er war ja auch von diesem Volk. Er hörte auch diese Worte. Aber David war anders gesonnen als Saul. Er lebte mit Gott. Er hat Gott nicht verlassen. Er hat gesagt, Vers 26, da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen: Was wird man dem tun, der diesen Philister schlägt und die Schaden und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist der Philister, dieser Unbeschnittene, der das Herr des lebendigen Gottes höhnt? Nun die Aussprache. Wer ist der? Er hat ihn ja gesehen. Müsste ja auch Furcht und Angst in ihm aufsteigen. Aber seht mal, er wusste, dass Gott hinter ihm steht. Ein Gott, dem es nichts Großes und nichts Kleines ist. Ja? Und wir lesen auch später, wo auch David sich zu Saul wandte und sagt: Ich werde ihn schlagen. Saul hat gesagt: Du bist ein Knabe, wie willst du denn gegen ihn auftreten? Es ist ein Riese. Er ist von Jugend auf, er ist trainiert. Er kann dich sofort schlagen. Du hast gar keine Chance gegen ihn. Wenn man nur seine Waffenrüstung ansieht, wir haben es mit den Kindern betrachtet, ja, nur sein Speer war ja schon über 3 Meter und hatte vorne eine eiserne Spitze von 6,5 Kilo. Ja. Und der Speer war 5 Zentimeter in der Stärke. Also wenn so ein Speer David treffen würde, ja, er würde ihn durchbohren wie ein Hühnchen, sage ich mal so. Ja. David wusste es ja auch, er hat es ja gesehen. Aber seht mal, auch seine Brüder, die auch mit David ja aufgewachsen waren, haben nicht geglaubt. Fürchteten sich und haben gesagt, schaut mal, was sie gesagt haben. Im 28. Vers sagt, und Eliab, der Älteste, sein ältester Bruder, hörte ihn reden mit den Männern. David unterhielt sich und ergrimmte mit Zorn wieder David und sprach, warum bist du herbeigekommen und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Schaut mal, sogar der eigene Bruder hat ihn verhöhnt ein bisschen und wusste nicht, wie tief eigentlich David glaubte an den Herrn. Und wir sehen, als Samuel kam und hat alle diese sieben Brüder sind an ihm vorbeigegangen und Gott hat gesagt, nein. Den ersten Eliab hat er gesehen und hat gesagt, er ist von großer Gestalt, schön, hoch, das würde doch ein guter König sein. Aber wir sehen, Gott gesagt zu Samuel, sieh nicht auf seine große Gestalt und so wie er aussieht. Gott sieht das Herz an. Ja? Sogar sein eigener Bruder wusste es nicht so in diesem Sinn, weil seine Augen geschlossen waren für das Gute. Er hatte ja auch gefürchtet diesen Goliath, obwohl er in gleicher Familie war. Und heutzutage, liebe Geschwister, wir sind alle hier in der Gemeinde und es wurde am Anfang schon gesagt, die zwei Könige, Saul und David. Saul war auch eingesalbt, aber seht mal sein Leben. Er versagte. Ja, er versagte, aber als der Prophet Samuel zu ihm kam und hat ihm das gesagt, er hat nicht die Buße getan. Es hat ihn zwar gereut, ja, in gewissem Maße, aber ihm war wichtig das Ansehen der Menschen. Was sagen denn die Menschen von mir? Das Volk wird mich ja verachten, wenn ich mich demütigen würde. Samuel, komm lieber mit mir, hat er gesagt. Anstatt sich vor Gott beugen, ja, in Staub und Asche zu liegen, wie es David gemacht hat, und fasten und beten und Buße tun darüber, über seine Werke, was er getan hat, für sein ungehorsames Wesen oder auch seine ungehorsame Tat, die er begangen hat mit den Amalekiter. Er hat sie ja nicht komplett ausgetilgt. Gott hat ihm gesagt, alles, Kinder, Schafe, Rinder, alles soll er vernichten. Er hat es nicht getan. Er hat gesagt, das Gute, das das Volk wollte, das Volk wollte das Gute, das ich beibehalte, um dir zu opfern. Und was hat Samuel gesagt? Was Gott zu ihm gesagt hat, er hat gesagt, Ungehorsam ist eine Zauberei-Sünde, liebe Geschwister. Und das Widerstreben gegen Gottes Gebote und Gesetze ist Götzendienst, Abgötterei. Liebe Geschwister, es ist sehr ernst. Und darum ist auch in dieser Geschichte die Wahrheit enthalten. Zwar war David jetzt nicht in diesem Maße, wie wir es heute haben, ja, Jesus Christus ist ja gekommen, um uns die Sünden wegzunehmen und uns aus Sünden frei machen. David lebte in seinen Sünden weiter. Ja, zwar hat er auch immer wieder diese Opfer gebracht und alles wieder gut gemacht, aber immer wieder fiel er in diese Fleischeslust. Und wir sehen hier auch noch weiter David, seine Rüstung, im Gegensatz zu Goliath, war das Spielzeug. Goliath hat gesagt, was bist du zu mir herausgekommen? Bin ich dir ein Hund? Der hat einen Stock in einer Hand gehabt, in der anderen Hand hat er ja auch diese Schleuder gehabt. Im Vergleich zum Kampf keine Chance. Aber was sehr wichtig war, als Saul zu David sprach, im 32. Vers möchten wir lesen, vom 32. Vers, und David sprach zu Saul: Es entfalle keinem Menschen das Herz um des Willen. David hat zu Saul gesagt: Warum? Um diesen unbeschnittenen oder um diesen ungläubigen Mensch, der jetzt das Volk verhöhnt, warum soll bei mir das Herz entfallen oder auch bei den anderen? Der Mut sinkt. Nein. Ja, wir haben einen starken Held. Und David sprach: Ja, dein Knecht soll hingehen und mit dem Philister streiten. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, wieder diesen Philister mit ihm zu streiten, denn du bist ein Knabe. Dieser ist aber ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Aber David sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und es kam ein Löwe und ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. Und ich lief ihm nach und schlug ihn und errettete es aus seinem Maul. Und da er sich über mich machte, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Also hat dein Knecht geschlagen beide, den Löwen und den Bär. So soll nun dieser Philister, der Unbeschnittene, sein gleich wie deren einer. Denn er hat geschändet das Heer des lebendigen Gottes. Im Glauben, liebe Geschwister, hat er ihn schon besiegt, indem er das Vertrauen auf den Herrn setzte. Er hat gesagt: Soll dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll er das Volk höhnen, Gott höhnen? Nein, so wie Gott mir geholfen hat gegen den Löwen und den Bär, werde ich ihn auch schlagen. Er sagt, und David sprach, das möchte ich nochmal lesen: Der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Saul natürlich in seinem menschlichen Verstand hat er auf Gott keinen so großen Wert gelegt. In dem Moment sagt: Nimm meine Rüstung. Ja? David zieht die Rüstung an, hier sehen wir, und konnte mit dieser Rüstung nichts anfangen. Sie war zu schwer, zu klobig, er kam nicht zurecht. Er war ja auch kein Krieger. Ja? Er hat ja mit dem Schwert und mit dem Speer noch nie so richtig gekämpft. Und darum hat er gesagt: Nein, ich mache es nicht. Aber auf was setzte David? David setzte auf den lebendigen Gott. Und vom 43. Vers lesen wir: Und der Philister sprach zu David, ja, das habe ich ja schon gesagt, bin ich denn ein Hund, dass du zu mir so ausziehst? David, im 45. Vers lesen wir weiter: David aber sprach zu den Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes, des Herrn, des Heeres Israels, das du gehöhnt hast. Heutiges Tages wird dich der Herr in meine Hand überantworten, dass ich dich schlage und nehme dein Haupt von dir und gebe die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, dass alles Land inne werde, dass Israel einen Gott hat. Liebe Geschwister, dieses Vertrauen muss man mal auch überlegen. Dieser Jüngling von 17 Jahren ungefähr hatte so einen festen Glauben. Ja, er wusste, er ist auf der Siegerseite. Gott ist hinter ihm. Warum? Weil er mit Gott lebte. Die Zeit, die er verbrachte in der Wüste oder beim Hüten der Schafe, hat er nicht einfach so, sondern er hat sich mit Gott verbunden. Er hat Gott geehrt. Er hat auch diese ganze Psalme, wenn man auch liest und nur den ersten Psalm nimmt, liebe Geschwister, dann sagt es auch schon vieles. Man sagt ja, man weiß ja nicht, dass es jetzt von David geschrieben ist oder nicht, aber man rechnet ihm diesen Psalm zu. Aber auch da, wenn er sagt, im 23. Psalm sagt er, der Herr ist mein Hirte. Dieses Vertrauen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt mich, er leitet mich jetzt mit meinen Worten auf diese grüne Aue. Er führt mich, er behütet mich, so wie ein Hirte. Ich will mich jetzt nicht so mehr vertiefen in den Psalm, aber der Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen. Das ist dieser Schlüssel. Ja? Sonder hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Dieser Mensch ist wie ein Baum gepflanzt an dem Wasserbächen. Liebe Geschwister, am Wasser, an dieser Quelle des Lebens. Gerade hier ist diese Kraft. Und das Problem liegt einfach, dass wir viel zu wenig mit dieser Kraft uns auseinandersetzen. Die Kraft Gottes, die da ist. Ja, wie David gesagt hat, im Glauben hat es schon gefasst. Gott wird uns nicht verlassen noch versäumen. Wenn wir auch in Schwierigkeiten stecken und in Problemen und der Teufel uns es so vorgaukelt und vormalt und vielleicht eine ganz dicke und große Brille aufsetzt und sagst, das schaffst du nie im Leben, so kann kein Mensch leben. Liebe Geschwister, es ist möglich. Und wer es glaubt und fest im Glauben es fasst, dass Jesus Christus uns diese Kraft gibt und verleiht, er gibt sie uns. Die Frage ist, möchtest du es? Wenn ja, dem Saul wurde es ja auch gegeben. Aber Saul liebte was anderes. Ja? Götzendienst und der gleiche hatte Saul. Zwar hatte er ja auch vieles auch gemacht und hat ja auch sogar die Wahrsager und Zeichendeuter, die hat er vertrieben. Aber was tat er zum Schluss, wo er in so ein Problem, in so einem Problem gesteckt ist, wo auch wirklich die Philister standen und er wusste nicht, was er machen soll. Gott hat geschwiegen, Samuel war tot und dann stand er da, ein großes Problem. Wie mache ich das? Seht mal, hätte Saul in diesem Moment gesagt, Herr, hätte sich hingeworfen, hätte vor Gott Buße getan. Nein, was macht Saul? Er geht zu den Wahrsager selbst. Er verkleidet sich und geht dahin. Kein Ausweg. Und Gott redet dadurch und zeigt ihm und sagt ihm, dass morgen wirst du, durch Samuel, wirst du in dem Totenreich auch sein. Prophezeit ihm eigentlich den Tod. Ändert sich Saul? Nein, er erschrickt nur. Er erschrickt und trägt Leid um sich. Liebe Geschwister, aber keine Reue, kein Funken der Reue. Und das ist das Falsche. Im Vergleich zu David, er hat zwar die Sünde begangen, ja, er war leichtsinnig, hat sich entspannt, ist in den Krieg nicht gezogen, ja, und hat sich entspannt. Und dort steht, er stand von seinem Lager auf gegen Abend. Ja, man würde heutzutage vielleicht so dieses moderne Wort benutzen, er hat gechillt. Ja, entspannt, vergaß die Güte und die Liebe Gottes, hat vielleicht die Psalmen nicht gedichtet und hat Gott verlassen auf eine bestimmte, ja, in dem Sinn gedanklich auch. Er hat nicht gewacht, nicht gebetet und wir sehen, er fiel in diese Sünde hinein. Erste Sünde, Ehebruch und zweite Sünde hatte diesen Mensch, der Uria, ja, der ihm so treulich gedient hat, hinterlistig ermorden lassen. Mord begangen. Ja, wir sehen, eine Sünde gebiert die andere. Aber liebe Geschwister, so ist der Teufel. Er möchte uns fällen. Er ist da. Das Wort Gottes sagt, der Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und sucht, er sucht, welchen er fällen kann. Und gerade in solchen Momenten, wo aus Schwierigkeiten da sind und wir vor Gott stehen und auch David später auch wiederum in große Probleme auch kam, hat er immer wieder Gott gefragt um Rat. Herr, zeig, soll ich gegen die Philister ziehen? Soll ich das machen? Soll ich jenes machen? Immer wieder hat er Gott gefragt. Fragen wir heute Gott, wenn wir in unserer Freizeit was unternehmen, ist es der Wille Gottes, diesen Ort oder jenen Ort zu besuchen? Kann ich dort bestehen? Kann ich auch ohne Sünden? Ja? Wer sich in die Gefahr begibt, der kommt darin um. Und so sollten wir in unserem Herzen fragen, Herr, ist das dein Wille, dass ich da hingehe? Und schaut mal, wer steckt hinter diesem Ganzen? Ich habe ja schon gesagt, der Teufel. Aber lasst uns in 2. Korinther 11, was ist eigentlich das Ziel des Teufels? Ja? In 2. Korinther 11, Vers 3. Sagt Paulus an die Korinther und schreibt, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer Schalkheit, als auch eure Sinne verrückt werden von der Einfalt in Christo. Das ist vielleicht ein älterer Ausdruck, aber dass unsere Sinne nicht mehr auf Jesus gerichtet sind, sondern wir wenden ab. Der Teufel versucht es abzuwenden. Schau, man schaut auf die Menschen, man schaut auf die Umgebung, man schaut vielleicht auch auf die anderen Christen. Sie tun es ja. Fleischeslust, Augenlust, hoffärtiges Leben. Da wollte ich eigentlich auch hin. Der Teufel hat seine Strategie. Er benutzt bestimmte Waffen, um uns zu fällen. Er ist auch bewaffnet. Aber mit welcher Waffe? Wir lesen das in 1. Johannes 2. Das ist ein bekannter Vers, aber ich möchte auch noch einmal. Das ist seine Strategie. Er sagt, habt nicht lieb die Welt. Johannes schreibt es in 1. Johannes 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Liebe Geschwister, das ist dieser Riese, den David besiegen musste. Es ist zwar fleischlich gesehen, ja, und David hat ihn besiegt. Im Namen des Herrn, im Namen Gottes, hat er ihn geschlagen mit einem Stein. Und der Riese hat ihn verhöhnt. Ja? Aber im Glauben hat er schon den Sieg gehabt. Glauben wir dem, dass Jesus uns als Sieger in diese Welt geschickt hat? In dem Sinn, wenn wir ihm unser Herz schenken, wenn wir um den Geist bitten, die Kraft des Geistes, wenn wir unser ganzer Seele, Leib und Geist auf den Altar legen und sagen, Herr, alles ist dir geweiht, glaube ich nicht, dass der Geist Gottes sagt, ja, du kannst mit der Welt ein bisschen mitmachen, das und jenes. Der Geist Gottes offenbart uns, unser Gewissen wird uns mahnen. Liebe Geschwister, lasst uns offene Augen und Ohren haben, dem Geist Gottes Gehör geben. Das Problem liegt, dass wir, wie Apostel Paulus auch sagt, dass er unsere Sinne verdreht. Er sucht. Aber wir haben eine Waffe, die Gott uns auch gibt. Ja? Er sagt hier, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, sagt er, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Wie viel Prozent von der Welt dürfen wir lieben? 1%, 0,5, 0,0, liebe Geschwister. Wir sollen die Welt, ja, die weltliche Lüste, jetzt nicht jetzt, das Sichtbare, aber gerade diese fleischliche Lüste des, ja, des Teufels, ja, und es ist Hass, Neid, Zorn und auch natürlich von dem aus kommen ja auch diese Früchte des Fleisches hervor, ja, wo wir auch ein bisschen, liebe Geschwister, da, wenn wir ein bisschen uns öffnen der Welt, hat der Teufel Zugang. Und das, was wir vielleicht im Geheimen machen und vielleicht keiner sieht, aber Gott sieht das Herz an, wir haben es ja gehört. Gott sieht nicht das Äußerliche, was wir vielleicht den Menschen vielleicht vorgaukeln. Gott sieht das Herz an. Wenn wir aufrichtig sind wie David und offen, wird Gott uns auch in diesem Kampf helfen. Er wird uns Sieg geben. Warum? Weil er es verheißen hat. Und er wird seine Kinder nicht verlassen noch versäumen. Denn er sagt, denn alles, was in der Welt ist, Fleischeslust, Augenlust, hoffärtiges Leben. Liebe Geschwister, diese drei Dinge sind gerade auch eine Waffe des Teufels, mit der er uns versucht zu schlagen. Ja? Und er sagt, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und das sind auch die größten Angriffe des Teufels. Und das meiste, liebe Geschwister, ist auch der falsche Prophet, der in die Welt ausgegangen ist. Und wir haben eine Menge falscher Propheten. Und durch die falschen Propheten verführt er auch die Christen, da hineinzufallen. Der falsche Prophet erzeugt von dem, was in der Bibel nicht geschrieben ist. Und verdreht es, verfälscht. Liebe Geschwister, lasst uns ihm nicht zufallen. Ja? Gott gibt uns auch Anweisungen in seinem Wort. Und er lässt uns nicht alleine. Lasst uns weiterhin in Epheser 6. Diese Waffenrüstung Gottes kennen wir ja alle in- und auswendig. Ja, wir haben das sonst so oft gehört. Aber ich möchte es noch einmal vorlesen. Und lasst uns auch genau lesen, was eigentlich Apostel Paulus an die Epheser schreibt. Warum schreibt Apostel Paulus an die Epheser? Ephesus war eine Stadt, ja, eine Metropole, sage ich mal. Ein Umschlagplatz, eine Hafenstadt. Und da stand die große Göttin Diana, die angebetet wurde. Und diese Geschwister hatten dort unter diesen Leuten waren die an die Minderheit. Und sie hatten einen großen Kampf, Widerstand zu leisten. Warum? Verwandte, Bekannte, Sie haben ja auch, sie lebten ja in dieser Stadt und haben ja auch ihren Handel gehabt. Aber seht mal, diesen Kampf, den sie hatten, Widerstand zu leisten. Und er sagt, so steht, er sagt im 13. Vers, um des Willen ergreife den Harnisch Gottes, alles. Hier gibt Gott diese geistliche Waffenrüstung. Ergreifet, auf dass er an den bösen Tagen Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. Und das, liebe Geschwister, nicht aus unserer Kraft. Gottes Kraft. Seid stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Oder in der Macht seiner Stärke. Ergreift diese Waffenrüstung, so steht nun umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Nicht mit Unwahrheit. Wir können auch mit Unwahrheit umgürtet sein und auch kämpfen und versuchen, sich irgendwie über Wasser zu halten. Wird uns aber nichts helfen. Wir werden fallen. Wir werden fallen, wenn wir diese Unwahrheiten in unser Herz lassen. Und er sagt, an eure Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, die er in seinem Wort niedergeschrieben hat. Und liebe Geschwister, wichtig ist, dass wir auch diesen Geist Gottes in uns auch haben, dass er in uns lebt, regiert. Wir sollen ihm ja diesen Platz geben, dass er unser ganzes Herz einnehmen kann, dass wir ein Gefäß sein können, gebraucht von dem himmlischen Vater. Gebraucht. Wie sollen wir uns gebrauchen lassen, wenn wir erfüllt sind noch mit weltlichen Lüsten und Begierden? Ich will auf die Dinge gar nicht eingehen. Soll selber jeder prüfen, was es heißt, auch Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben. Ja? Das Äußerliche und das Innere muss in Ordnung sein. Dann werden wir ein Licht sein. Dann werden wir auch den Menschen dieses reine Evangelium auch bringen können, liebe Geschwister. Und an den Beinen, sagt er, gestiefelt, fertig zu treiben, das Evangelium des Friedens. Gestiefelt zu sein, heißt auch bereit sein. Auch in jeder Situation, auch junge Menschen, wenn sie auf der Arbeit, in der Schule sind, dass sie dieses Evangelium auch weitertragen. Wenn wir aber schläfrig sind und einschlafen und versäumen das und die Mahnungen Gottes, der uns mahnt und sagt, bezeuge, man muss nicht viele Worte machen, aber mit unserem Wandel, mit unseren Handlungen, mit unserer Kleidung und äußeren Aussehen sollten wir ein Zeuge Christi sein. Ja? Und vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens. Und das sind die meisten, die hier versagen. Der Schild wird hinterhergezogen, aber er kommt nie zum Einsatz. Ja? Weil wir vielleicht schwächeln. Die Ursache ist nur an uns zu suchen, liebe Geschwister, an keinem anderen, an keiner Gemeinde. Oder sagen die Gemeinde so und so und so, ich kann nicht glauben. Liebe Geschwister, nein. Hier im Herzen muss es stimmen. David hatte keine Gemeinde. Er hatte Gott vor Augen. Liebe Geschwister, und das ist wichtig. Die Gemeinde ist dazu da, ist richtig, um uns zu erbauen, um uns zusammenzuhalten, in dem Sinn, dass wir einander ermutigen, weiterzugehen. Ja? Auch die Zeugnisse, die Predigten, der Glaube kommt auch durch die Predigt, sagt uns auch das Wort Gottes. Ja, aber wenn wir persönlich, jeder für sich, die stille Zeit versäumen, wachet und betet, dass wir nicht beten, während wir auf der Arbeit sind, während wir in der Schule sind, zu Hause sind. Hier ist der Kampf auszukämpfen. Nicht hier in der Gemeinde, wenn wir so fromm zusammensitzen, sondern da draußen ist der Kampf. Und den ist auszukämpfen. Der Geist Gottes, er sagt, Schild des Glaubens in Hand zu nehmen und sagen, Herr, du hast es verheißen, dass du uns beschützen und bewahren wirst. Und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Helm des Heils, dass wir gewiss sind, wir sind Gottes Kinder. Wir sind erlöst. Wir sind frei. Wir sind gereinigt. Und das Schwert des Geistes. Ja, mit diesem Schwert können wir jeden Feind auch töten und in die Flucht schlagen. Und das ist ja das Wichtigste. Die Kraft des Heiligen Geistes, liebe Geschwister. Wir müssen einfach glauben daran, wenn wir darum gebeten haben und wir haben jetzt auch die letzte Zeit auch junge Jugendliche gehabt, die auch sich entschieden haben, diesen Geist Gottes zu empfangen. Und es ist ein Glaubenswerk, liebe Geschwister. Wir müssen es glauben, dass Gott uns das gibt, wie auch die Erlösung. Ist ja nichts Besonderes in dem Sinn. Natürlich, das Werk ist was Großes. Aber in dem Sinn, diese Überwindung, wir kommen zu Jesus, er vergibt uns diese Sünde. Wir sind reumütig vor ihm und bitten um Vergebung. Dann gibt er uns auch diese Vergebung. Ja? Und genauso auch die Kraft des Geistes. Sind die jungen Geschwister vorgegangen, sie haben gebetet um die Kraft, zusammen zu beten. Und man hat gebetet, aber die Entscheidung liegt an dieser Person, dass sie sich frei macht, dass sie sich ganz auf den Altar, das heißt, dass ich los der Welt und ihrer Eitelkeit, ich möchte mich ganz übergeben Gott, egal welche Aufgabe Gott mir gibt, dass ich da auch nicht scheue davon. Und ganz kurz hier noch Hebräer 4, Vers 12. Uns als Ermutigung auch noch dazu. Diese Waffenrüstung haben wir jetzt gehört, aber Hebräer 4, sagt auch, das Schwert des Geistes, nehmt auch das Schild des Glaubens. Ja, aber der Hebräerbriefschreiber sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig, und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidig Schwert. Und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinnen des Herzens. Liebe Geschwister, das ist gerade das, dass der Geist hat Kraft. Der Geist Gottes sieht in unser Herz hinein. Wenn wir uns von ganzem Herzen ihm übergeben und sagen, Herr, jetzt lese ich das Wort Gottes, wo es steht, hab nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Herr, zeige und offenbare es mir, dass ich diesen Riesen in mir austilgen kann. Liebe Geschwister, der Geist Gottes wird uns zeigen, das Inwendige, was in uns manchmal verborgen liegt, vielleicht Hass, Neid und Zorn. Und seht mal, ganz kurz noch in Epheser 4, lesen wir noch ganz interessante Dinge hier, wo er sagt, diese Riesen, die vielleicht vor uns auch stehen, wie vor dem Volk Israel gestanden sind, ja, Josua hat sie ja vernichtet mit der Kraft Gottes. Josua und Kaleb, die zwei, wir haben es auch betrachtet auf der Jugendfreizeit, wo auch der Bruder gesagt hat, die zwei, von 600.000 Kriegsmännern, die versagt haben. Ja, nur die zwei haben geglaubt, alle anderen haben geschrien und sie wollten sogar Josua und Kaleb töten. In dieses gelobte Land kommen wir nie rein, das sind Riesen, schaffen wir nicht. Bildlich, liebe Geschwister, bildlich unser Leben. Ja, wir stehen vor einem Problem. Dieser Riese, der macht mir Probleme in meiner Ehe, er macht mir Probleme in meiner Arbeitsstelle, wo ich das eigene Ich vielleicht so hervorgeht, ich möchte immer Recht haben, ja, Rechthaberei auch in der Ehe. Der Mann will sich behaupten, die Frau will sich behaupten und der Streit geht los. Und das ist das größte Problem. Liebe Geschwister, ab hier sagt Apostel Paulus an die Epheser klar und deutliche Worte, wo er sagt, so leget vom 22. Vers, so leget nun von euch ab nach dem vorigen Wandel. Ja, wir sind von klein auf vielleicht in christlichen Familien aufgewachsen und haben schon einige Dinge schon abgelegt, schon das Moralische ist uns gut in die Wiege gelegt, wir lügen nicht, wir stehlen nicht, dass jenes, also, aber dieser fleischliche Riese, der in uns lebt, das eigene Ich, das haben wir nicht abgelegt. Und oft gerade der stört. Schaut mal hier, sagt es, erleget nun von euch ab nach alten Menschen, der durch Lüste im Irrtum sich verderbt. Der alte Mensch, er verdirbt sich in Lüsten und Begierden. Und gerade diese Lust, die in uns entflammt durch unser Fleisch, das ist der größte Feind. Und er sagt, erneuert euch aber im Geiste eures Gemüts. Machet neu, das Alte legt ab und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dieser neue Mensch ist heilig und rein, den sollen wir anziehen. Den sollen wir hineinlassen, liebe Geschwister, den neuen Menschen, diesen Geist Gottes im Raum geben. Und wenn wir willig sind, diese Riesen, die uns begegnet mit der Kraft Gottes, und er nennt auch diese Riesen bei Namen hier unten, darum leget die Lüge ab. Lüge, Notlüge, Dinge, die vielleicht in der Welt, ja, man sagt, Notlüge ist doch erlaubt. Liebe Geschwister, Lüge ist Lüge. Ob wir in Not sind oder nicht, bei der Wahrheit bleiben. Das haben wir mit den Kindern auch gehabt. Bei der Wahrheit bleiben und redet die Wahrheit. Ein jeglicher mit seinem Nächsten. Wer ist unser Nächste? An erster Linie in der Ehe mein Ehepartner. Redet die Wahrheit. Verbirgt nichts voneinander. Irgendwelche Geheimnisse. Ja, und das ist das größte Problem. Man verbirgt es und irgendwann kommt es raus und dann ist man unehrlich. Man ist entlarvt. Liebe Geschwister, das ablegen. Der Mensch in der Welt tut das. Ja, Seitensprünge und. Man hat jemand und verbirgt es von einem anderen. Das ist jetzt grob gesagt. Aber auch andere Dinge, die ich der Frau vielleicht sagen sollte, oder dem Mann. Man verbirgt es. Die Lüge, auch in der Schule. Wenn der Lehrer uns was fragt, hast du die Hausaufgaben selbst gemacht? Zum Beispiel. Oh, dann hat man Angst. Was soll ich jetzt? Wie sage ich die Wahrheit? Werde ich entlarvt? Was macht das eigene Ich? Das versteckt sich. Das versteckt sich und versucht, Auswege zu finden, um nicht die Wahrheit zu sagen. Liebe Geschwister, das sind die Dinge. Der Geist Gottes mahnt. Schlagen wir den Geist Gottes? Ja, wenn einer sagt, und er ist geheiligt und hat den Heiligen Geist in sich, schlägt ihn aber, weicht der Geist Gottes. Ja, wir widerstehen ihm. Und gerade diese Riesen, die sind, die uns zum Fall bringen. Die uns diese Freude rauben. Ja, und das ist ein Werkzeug in den Händen Gottes. Liebe Geschwister, er sagt auch weiter, zürnet und sündiget nicht. Lasset die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Zürnet. Auch im Herzen können wir zürnen. Im Herzen können wir gegen jemand was hegen, haben. Eine bittere Wurzel wächst auf. Der hat mir vielleicht ungeschickt ein Wort, hat jemand gesagt, der Partner auch wiederum. Und ich lasse das, ich kläre das nicht und hegt es in mir und diese bittere Wurzel wächst und wächst und wächst und wird immer größer. Und der Feind benutzt diese Wurzel. Benutzt sie, er fängt an dann noch zu schrauben und noch mehr. Und jedes Mal kommt es hoch, Ich sehe in dem Partner immer irgendwas Falsches. Liebe Geschwister, da ist wieder auch der Unfrieden in der Familie und auch später in der Gemeinde auch. Ja? Der Bruder oder die Schwester hat mich nicht so angeschaut. Wir haben so viele Beispiele gehört. Ja? Ja, oder hat vielleicht mich nicht so gegrüßt. Und der Feind kommt und sagt, ja, siehst du, guck mal, die haben keine Liebe. Keiner hat Liebe. Alle sind schlecht und zieht uns eine ganz dicke Brille auf. Liebe Geschwister, sucht an uns persönlich. Vielleicht bin ich daran schuld. Der Bruder oder die Schwester hat vielleicht es nicht so gemeint, war in Gedanken. Dann, wenn es dich so arg kränkt, dann geh und klär das mit der Schwester oder mit dem Bruder. Ja? Das sind Dinge. Und weiter sagt, gebt auch nicht Raum den Lästerer. Wiederum. Auch lästern. Ja, unsere Mäuler sind oft voll. Und hinterher wird auch junge Leute, möchte ich auch ansprechen. Auch was ihr so in euren Chats auch habt. Ja, wenn man sagen würde, ja, gib mal dein Handy her, will ich mal reinschauen, was da für Nachrichten denn sind. Oh nein, 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 das ist für mich, das ist, ja, leg doch offen. Das heißt, wenn ich offenlegen kann und Dinge dann nicht sind, die ich vor niemand verberge, liebe Geschwister, vor den Menschen können wir es verbergen, aber nicht vor Gott. Er weiß das, er sieht's. Und diese Riesen, die werden uns zum Fall bringen. Kämpfen wir nicht an, bringen wir das nicht in Ordnung, dann wird der Riese uns schlagen und wir werden den völligen Frieden im Herzen verlieren. Wiederum sagt er auch, wie gestohlen hat, der stehle nicht. Ja, auch stehlen, ja, wir stehlen ja nicht. Lasst uns prüfen. Vielleicht Kleinigkeiten. Man hat es einfach ausgeliehen und vergessen wegzugeben. Ja, und dann erinnert man sich, ach, irgendwann dann. Ist es mir wichtig, auch dieses Teil zu nehmen und dem Bruder oder der Schwester abzugeben oder der Person? Oder man vergisst und achtet da gar nicht drauf. Liebe Geschwister, ja, wir stehlen ja nicht und gehen in den Laden und holen uns was. Nein, das machen wir nicht. Aber gerade in diesen Dingen auch. Acht geben und betrübert nicht, er sagt, lass kein faules Geschwätz aus deinem Munde gehen. Ja, faules Geschwätz, ja, ist mein Rede, ja, ja und nein, nein. Oder was darüber ist, sagt uns das Wort Gottes, das ist vom Übel. Wie oft benutzen wir Wörter, die gar nicht zu diesem Satz gehören. Ja, die Welt benutzt es zur Verbindung der Wörter und versucht ja im Russischen, braucht man gar nicht reden, da ist ein Fluch nach dem anderen bei manchen. Ja, wenn man, ich habe schon Arbeitskollegen gehabt oder auch man trifft einfach ja, einen LKW-Fahrer, der Russisch spricht und man möchte mit dem sich unterhalten, fängt an und denkt man, ach, hätte ich lieber nicht angefangen. Ja, ein Fluchwort nach dem anderen. Ja, wir machen das nicht. Aber wir können uns Dinge aneignen. Das so ist in meiner Jugend geschehen. Ich habe mir ein Wort angeeignet. Ich habe es nicht gemerkt. Als mich mein Vater dann angesprochen hat und gesagt, schau mal auf dieses Wort, das ist nicht in Ordnung. Ja, soweit bekannt das Wort und ich als junger Mensch habe es nicht so beachtet. Aber wenn man Acht gibt, dann merkt man, wie tief dieser Riese sitzt. Und es tut weh manchmal, es zu beseitigen. Darum, liebe Geschwister, lasst uns wirklich Acht geben. Ich möchte jetzt auch Schluss machen. Wir haben jetzt auch, die Zeit läuft dahin. Aber ganz wichtig ist, dass wir auch, wie David auch, egal was er gemacht hat, egal wie, das Blut Jesu Christi reinigt uns. Wir werden Sieger sein, liebe Geschwister. Und die Überschrift habe ich ja auch so, in ihm sind wir Sieger. Siegst du im Herrn? Bist du Sieger? Die Frage soll sich jeder persönlich selbst beantworten. Und ich wünsche einem jeden, dass wir auch diesen Sieg im Herrn möchten haben, auch in diesen, wenn man sagt, vielleicht Kleinigkeiten. Aber diese kleinen Dinge führen dazu, dass wir von Gott abkommen und oft den Frieden im Herzen nicht mehr haben. Und wenn wir das merken, heißt immer noch nicht, dass ich jetzt von Gott abgefallen bin. Ich lebe ja mit Jesus, aber ich merke, was stimmt nicht. Dann soll ich zu Jesus kommen, um Vergebung bitten, bei Gott und Menschen und weitergehen, liebe Geschwister, weitergehen. Sich nicht hängen lassen, sondern in ihm sind wir Sieger. Gott möchte uns alle segnen. Amen.